Ich habe das Nokia auf Tasche, denn iPhones sind nicht safe. Ich komme 5210 wie ein Leibniz-Butterkeks. Willkommen beim Bergfest, ihr Spritzer. Heute geht es um vorägyptische Megastrukturen, die große Mauer von China mit einer wirklich verstörenden Theorie. Zelensky droht in Brüssel, NATO-Beitritt oder die Ukraine wird sich atomar bewaffnen. Auch Zelenskys Siegesplan stößt im Westen auf Ablehnung. Die NATO will ein neues Hauptquartier in Rostock eröffnen und bricht damit den 2.4-Vertrag. Über welche Alternativen zum Dollar die BRICS nachdenken, reden wir auch. Und dass der Westen Moldawien, Georgien und Armenien zu den nächsten Fronten gegen Russland machen möchte. Rein in Folge 46.
Oder sie wissen nicht, wie wir machen werden.
Warum?
Sie wissen nicht, wie wir machen werden.
Wie meinst du denn?
Wir werden schlimm machen. Wir werden ganz schlimm machen.
Ich habe letztens in ihrer Story was gesehen, wo sie geschrieben haben, wir machen so und noch schlimmer. I doubt it. Das Erste,
sie werden sehen.
Das Erste, was wir machen, ist den McDonald's Endgegner, den Pommespanzer, degradieren. Und dann mal ein bisschen was über die Blutlinie des Typens reden, der mal die 6 auf dem Rücken hat beim Fußball.
Ja. beim Hören dieses Tracks wird dem Fettsack auf jeden Fall mindestens 2 Liter Altöl in der Fressluke zusammenlaufen.
Oder der Fotzenschleim seiner Mutter.
Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mythen, Fakten, Arschhaare
und beschissenen Mitmenschen. Guck mal, damit wir mal direkt einsteigen, ich hab da was. Wenn du öffentlich AfD-Bashing betreibst, bejubeln dich alle. Wenn du pro AfD redest, hassen dich alle. Wir haben in unserem letzten Podcast darüber geredet gehabt, was in der AfD passiert ist und warum es keinen Aufschrei in Deutschland gibt. Ja, und ich habe ja gesagt, ist möglich, möchte keine Freunde oder Freunde haben, dass es sein könnte, dass genau dieses Thema, das wir dort angesprochen haben, wer es möchte, sollte sich Bergfest Folge 45 anhören, dass es sein könnte, dass diese Themen nicht aufgearbeitet werden, weil sonst die Menschen merken, dass es in anderen Parteien vielleicht auch so läuft. Und ich habe öffentlich gesagt, ob das Ganze wahrscheinlich so ist, wie es ist, weil die AfD gelenkte Opposition ist. Dreimal darfst du raten, was passiert ist, mein Freund. Was denkst du?
Es wurde weiter nicht drüber geredet und die AfD ist eine gelenkte Opposition.
Nee, wir haben als allererstes, als ich das hochgeladen habe, mal wieder einen Strike bekommen, weil wir gegen Community-Richtlinien verstoßen haben, die wie folgt heißen. Gründe für den Verstoß, Integrität der Zivilgesellschaft und Wahlen. Wahlen sind wichtige Momente des gemeinschaftlichen Gesprächs und fördern die Gemeinschaft, Wahlen sind wichtige Momente des gemeinschaftlichen Gesprächs und fördern die Werte einer offenen Gesellschaft. Wir dulden keine Fehlinformationen über staatsbürgerliche und wahlbezogene Vorgänge, unabhängig von der Absicht. Dazu gehören Fehlinformationen darüber, wie man wählt, wie man sich zum Wählen registriert, welche Voraussetzungen die Kandidatinnen erfüllen müssen, wie Stimmzettel ausgezählt werden und Wahlen bestätigt werden und das endgültige Wahlergebnis. So,
gegen was haben wir jetzt verstoßen?
Das habe ich auch gefragt. Ich habe natürlich wieder einmal alle unsere Quellen verlinkt, habe denen geschrieben, dass wir gar nicht über Wahlen geredet haben, sondern darüber geredet haben, dass innerhalb der AfD Bestechungsgelder gezahlt würden, damit Alice Weidel in Baden-Württemberg durchgesetzt wird und damit dann sozusagen auch zur Kanzlerwahl steht. Und wir haben in Frage gestellt, warum die deutschen Medien, wo sie doch eigentlich genau jetzt den Punkt haben, wo sie auf die AfD draufhauen könnten, damit jeder mitkriegt, was dort für eine Scheiße gelaufen ist, und diesen Punkt einfach nicht wahrnehmen, weil wahrscheinlich das deutsche Rechts- und Politiksystem genauso auch in allen anderen Parteien läuft. Und nicht du, sondern ich habe gesagt, dass wenn die deutschen Medien, wo sie doch immer irgendwas über die AfD suchen und jetzt ja zu 110% in der Hand haben, wenn sie das nicht ausnutzen, dann ist das für mich ganz klar, dass die AfD eine gelenkte Opposition ist, wo Leute oben sitzen, die, sagen wir mal, den alternativen Wählern für Deutschland eine Hoffnung geben, die für mich aber nach dem, was ich gesehen habe und jetzt auch auf TikTok oder per Brief nach Hause gekommen ist, passiert ist, weiß ich, dass die AfD zu 110% eine gelenkte Opposition ist. Weil, wie gesagt, du kannst sie bashen, alle lieben dich. Du kannst sie verteidigen, alle hassen dich. Stellst du aber den Politikapparat in Frage und in Frage, ob die AfD eine gelenkte Opposition ist, kriegst du erstmal einen Community-Strike. Wir können wieder nichts hochladen, wir können nicht schreiben, unsere Algorithmen sind geblockt. Das heißt, die Reichweite unseres Podcastes ist geblockt. Wir haben natürlich auch wieder einen netten Brief der Anwaltschaft nach Hause bekommen, angegeben. Ne? Wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Fährte. Wenn sowas kommt, weiß ich, dass ich recht habe. Wenn sowas kommt und ich habe denen ja alles... Das ist die andere Sache. Also wer meldet das?
Von wem kommen die Anwaltsbriefe?
Wer gibt das dann sozusagen an diejenigen weiter, die mir dann sozusagen unterstellen, Fehlinformation, Falschaussage und so weiter? Ich habe alles meinem Anwalt gegeben. Wir haben alle Quellen dorthin geschickt und es wird wie die letzten drei Male laufen. Es wird nichts passieren, weil ich habe das gesagt, was die Mainstream-Medien im Kontext erzählen und was alternative Medien letztendlich darüber theorisieren. Dann nehme ich mir meine 33% von selbst und rede dann über Themen, wie ich sie sehe. Ist ein bisschen traurig, aber das zeigt mir einfach, dass wir in einer komplett verkorksten Hurensohn-Welt leben. Meinungsfreiheit weg. Es ist einfach weg und es wird noch schlimmer. Nächstes Jahr soll es noch schlimmer werden. Ich meine, die EU hat neue Richtlinien. Du kannst bald gar nichts mehr sagen. Bin auch echt immer mehr dafür, aus der Europäischen Union abzuhauen. Weil selbst im autoritären Russland kann man sich gegenüber Putin oder der Regierung äußern, ohne irgendwas fürchten zu müssen. In Deutschland ficken die deine komplette Existenz. Die machen dich fertig. Anwaltsbriefe, deine Reichweite wird extrem heruntergesetzt. Das sind einfach alles Kopfschmerzen, auf die ich einfach keinen Bock habe, aber die das Ganze ja anscheinend einfach so ein bisschen mit sich bringt. So. Und ich erzähle ja keinen Scheiß. Ich sage ja jetzt nicht, Alice Weidel ist eine linksextreme Transe, die sich in die AfD reingeschlichen hat, um dort eine gelenkte Opposition zu führen. Das wäre Fehlinformation und Falschaussage. Ich habe nur gesagt, nochmal für alle, die zuhören und vielleicht das weitergeben, damit Anwaltsbriefe kommen, wenn die deutschen Medien, wo sie die AfD doch jetzt auf dem Präsentierteller haben, das nicht melden, zeigt es mir, dass die AfD womöglich eine gelenkte Opposition ist. Und ich habe ja auch nur die Frage gestellt, Weird Flex Sticker, liebe mein Leben. Willkommen bei Bergfest. Oder Rap-Probleme, Lebensprobleme, AfD-Probleme. Und das ist ja auch das Geile, weil uns manche Leute nachsagen, dass wir eher rechts sind. Oder selbst AfD will uns ficken.
Ja, alle wollen uns ficken. Alle. Sie wollen uns ficken. Sie wollen unseren Kopf, unseren Götz.
Ja, das wollte ich einfach nur mal am Anfang sagen, weil das, das finde ich einfach krass. So, bin ich ganz ehrlich. Es heißt auch, dass ich immer mehr darauf aufpassen muss, was ich hier sage, weil Mittwoch kommt der Podcast raus und am Freitag oder Samstag ist schon der Brief im Haus, Digga. Das sind die Leute ja richtig schnell.
Die sind, die haben uns auf dem Kieker. Bruder, schöne bald Grüße an alle, die zuhören.
Weil wir nicht gendern.
Kuss, Blut. Kuss. Geht raus an euch.
Jo. Gehe ich mit.
Also, dann gehe ich auch lieben gerne.
Dann gendern wir halt eben Scheiße nicht im machen. Gefängnis.
Jo. Ist so. Wir halt,
ob du uns Podcast da drin machen lassen?
Knastfest.
Nimm safe. Um.
Wenn die wissen, warum wir reingegangen sind, weil wir nicht gegendert haben, Bruder.
Sind wir, wir sind wahrscheinlich dann die Helden im Bau.
Was warum willst bist du dazu hier? Noch sagen,
Bruder? Warum
was
bist du hier?
Dazu sagen?
Vergewaltigung. Warum bist du hier? Erpresserischer Raub. Und ihr? Na, wir haben nicht gegendert. Die ficken uns direkt auf Dusche in Arsch, Digga.
Wir haben
oder Fragen gestellt,
die Wahrheit niemand hören wollte.
Lul. Scheiß drauf.
Die niemand hören durfte.
So, gehen wir rein ins erste Thema.
Ihr Fotzen.
Also, wir wollten so ein bisschen über vorägyptische Megastrukturen reden, die in Anführungszeichen vor der Sintflut gebaut wurden. Ne? Und ich rede ja öfter davon, dass es ein Konzept einer fortgeschrittenen Zivilisation gibt oder gab, die vor uns gelebt haben. Und die gut dokumentierten dynastischen Perioden des alten Ägyptens wurden oder sind von mir, meiner Meinung nach, teilweise durch sehr fortschrittliche technologische Merkmale bestückt, wie zum Beispiel das Osirion, der heute wieder Sprachfehler aus der Hölle, hab heute noch nichts getrunken und kein Joint geraucht, Digga, perfekt. Wie zum Beispiel beim Osirion oder Sayed el-Aryan, dem Seraphium von Sakara und viele andere Sachen, die einfach ganz klar zeigen, dass das keine Zivilisation war, die einfach nur gebaut hat, um dort jemanden ins Grab zu legen. Absoluter Bullshit. Ne? Weil allein das Verständnis dieser Zivilisation von Astronomie, Technik und Mathematik geht weit über das hinaus, was für die Zeit, in der wir es einordnen, typisch war. Ne? Zu dem Teil der Beweisen zum Beispiel gehört die Ausrichtung der Pyramiden von Gizeh auf die Sterne des Osirion-Gürtels, auf das Außennorden perfekt zum Nordpol. Ja, yeah, und die Pyramide ist,
Gürtel des Orions.
Wenn man die zurückdreht, ja, also wenn man, der Nordpol wandert ja, und wenn man die Pyramiden auf ein Baualter von 11.500 Jahren vor unserer Zeitrechnung zurückführt, dann sind die auch exakt auf dem magnetischen Nordpol tatsächlich ausgerichtet, weil er zu dem Zeitpunkt an dem Ort war. Ne? Aber ja, hochentwickelte astronomische Kenntnisse, bemerkenswerte Präzision beim Bau nicht nur der Pyramiden, die auf fortschrittliche architektonische und auch ingenieurstechnische Techniken schließen lässt. Es gibt auch Diskussionen über den möglichen Einsatz fortschrittlicher Werkzeuge und Methoden zum Schneiden und Transportieren massiver Steinblöcke, teilweise 30 bis 70 Tonnen schwer, was ein technisches Niveau erfordern würde, das den alten Ägyptern der bekannten Perioden üblicherweise nicht zugeschrieben wird. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen reingehen.
Jo. Naja, fängt ja damit an, wie gesagt, haben wir schon kurz angeschnitten. Die Pyramiden sind ja grundsätzlich, sagt man ja, davon geht man ja aus, dass sie sozusagen über den drei Stern des Gürtel des Orions sozusagen auf den ausgerichtet war. Also jede Pyramide hat sozusagen einen Stern, sagen wir, dargestellt. So. Und war auf den ausgerichtet. So. Das letzte Mal, wo aber der Gürtel des Orions in dieser Formation stand, ist laut Berechnung circa vor 10.500 Jahren gewesen. Boah, Voice Crack aus der Hölle. Lull. Vor 10.500 Jahren gewesen. Das heißt also, wenn man der Theorie glauben mag, dass die Pyramiden gebaut wurden, um diese Sterne sozusagen wiederzuspiegeln oder irgendwas mit den Sternen zu tun haben, heißt es, unsere Berechnungen hauen schon mal gar nicht hin, die wir so in unseren Lehrbüchern haben, weil da müssten sie ja mindestens 10.500 Jahre alt sein. So. Schwierig. So, dann hat man an diversen Pyramiden auf der ganzen Welt, aber wir reden ja heute hauptsächlich über die ägyptischen Strukturen so. Man hat an diesen Blöcken und an Eingängen zum Beispiel wirklich sehr, sehr gerade Linien gefunden, die halt auf Sägewerkzeuge hindeuten. So, also es sind
sondern jetzt nicht, von massiven, ich rede jetzt nicht
von, dass die einfach Fräsen gerade abgeschnitten wurden irgendwo, das auch. Aber es sind wirklich gerade Einkerbungslinien sozusagen über den ganzen Block. So wie als wenn da eine Fräse oder eine Bohrmaschine, ein Sandstrahler, irgendwie was halt eingeschnitten hat und dann weiter
Bohrlöcher, so Drillholes. So.
Irgendwelchen Stein- und Bronzewerkzeugen,
so, da gibt es ja schon mal sehr, sehr viele Probleme.
Weiß
das erste Problem
nicht.
Ist, in keiner der uns bekannten Pyramiden, die wir ausgegraben haben, lag jemals ein Toter im Sarkophag drin. Die nächste Sache ist, da hatten wir schon mal drüber geredet, dass dieses Granit, dieses spezielle Granit, das für den Sarkophag genommen wurde, ein sehr hochwertiger Stein ist mit sehr, sehr viel Quarz, was ihn ungemein elektrisch leitfähig macht. Und die Präzision beim Bau dieser, ja, ich würde mal sagen, Gefäße, ja, weil es ist ja kein Sarg oder so, die ist so krass, dass Leute sagen, ja, die hatten halt extrem viel Zeit und die haben da rumgerubbelt. Okay, guck mal. Mit sehr viel Zeit und Rumrubbeln verstehe ich, dass du eine gerade Kante, eine gerade Wand machen kannst. Aber wir reden von Dingen, wo zum Beispiel Vasen oder andere Sachen aus einem einzigen Stück Granit herausgearbeitet wurde und die Wanddicke des, ich sag jetzt mal, dieses Gefäßes oder dieser Vasen, die sind komplett gleichmäßig. Da ist keine Abweichung von auch nur irgendwas, ja, wenn der oben die Dicke des Materials 4 mm hat und dann kommt eine Wölbung, es hat gleichmäßig auch von innen aus gefräst eine 4 mm Wand. Die nächste Sache ist, die ich sehr, sehr interessant fand, es ist mal ein Buch rausgekommen von James Ernest Brown und Dr. Hotak und Dr. Desiree Hotak, das heißt Giza's Industrial Complex. Und das ist kein Buch von Verschwörungstheoretikern, sondern ein Buch von westlichen Wissenschaftlern, die Pyramiden mal genauer untersucht haben und gemerkt haben, dass so wie die Pyramiden aufgebaut sind, die Pyramiden wie eine Wasserpumpe funktionieren. Wie haben die das festgestellt? Vor einigen Jahren oder einem Jahrzehnt gab es mal eine sehr große Überflutung. Und das Osirion und auch die Pyramiden haben teilweise unter Wasser gestanden. Und innerhalb von wenigen Minuten bis 1-2 Stunden ist das komplette Wasser weg gewesen. Und dann ist Dr. James Ernest Brown auf die Idee gekommen, sowas mal nachzubauen. Und hat letztendlich mit einem Nachbau der Pyramide bewiesen, dass diese wie eine Wasserpumpe funktioniert. Und jetzt wird es aber noch viel, viel interessanter, denn Granit ist, wie ich schon gesagt habe, ein Material, das sehr gut elektrisch leitfähig ist. Und beim Bau dieser Wasserpumpe hat er zum Beispiel auch mit Granit, mit ähnlichem Granit gearbeitet und hat dann sozusagen festgestellt, dass wenn die Pumpe, und dazu braucht es keinen Motor, die arbeitet von ganz alleine durch den Aufbau, durch die Schächte, dass seine Pumpe Pulse, hörbare Pulse von abgegeben hat, die man nicht nur in 30 Meter Weite spüren konnte auf dem Boden, auf dem man steht, sondern auch hören konnte. Und wenn man jetzt überlegt, dass das Pyramidion, also dass die Spitze der Pyramide mal aus Gold gewesen sein soll, laut ägyptischer Mythologie und Geschichten und Nachforschung, und wir wissen, dass Gold das am besten elektrisch leitfähige Material ist, dann stellt sich mir hier die Frage, ob die Pyramiden von Gizeh nicht ein riesengroßes Kraftwerk für freie Energie waren, denn das ist ja nicht nur die Idee von James Ernest Brown, er hat sich tatsächlich auf die Forschung von Nikola Tesla bezogen. Und Nikola Tesla wollte ja damals auch freie Energie erfinden und hat gesagt, er hat da was, er hat da ein Konzept von diesen Towern, ich glaube, die kennen wir alle, ansonsten verlinke ich davon nochmal ein Bild. Und der Bau dieser Tower für freie Energie, die hat ja nicht geklappt, weil ihm von den großen Reichen in Amerika die Gelder entzogen wurden und somit wurden die Dinger nie gebaut und irgendwann wurde Nikola Tesla gestorben von den Geheimdiensten, was ja auch mittlerweile jetzt nicht irgendwie mehr eine Verschwörungstheorie ist, sondern ja, die haben ihn getötet, die haben ihm seine Patente geklaut und er hat auch ein Patent dafür angemeldet gehabt. Das ist schon super, super interessanter Scheiß. Und das sehen wir ja nicht nur in den Pyramiden, wir sehen überall auf der Welt Steinschnitte mit einer Präzision, die wir heute nur schaffen, indem wir das vorher mit dem Computer berechnen und dann die Teile so schneiden lassen.
Guck mal, dazu... diesem ganzen Thema, dass wir, was wir immer wieder sagen, mit den, dass die Zeiten nicht hinhauen und so, habe ich ein sehr, sehr interessantes Zitat gefunden.
Mhm. 1984.
Aus einem Roman von George Orwell.
Jeder sollte das mal gelesen haben. Wenn ihr das gelesen habt, dann wisst ihr, in welcher Zeit wir leben.
Und das Zitat. Ich lese es jetzt auf Deutsch übersetzt vor, weil Englisch ist mir jetzt zu anstrengend, es auszusprechen. Und verstehen sowieso nur die Hälfte von unseren Zuhörern. Lui. Nein. Aber er schreibt da drin, natürlich vorab genommen, es ist ein Roman, es ist eine Dystopie. So, klar, kann man jetzt sagen, ist alles Fiktive, was er sagt. Aber man muss immer auch bei so Leuten, weil der war ja nicht nur Autor, der war auch Journalist, der Typ. Das heißt, der war auch anderseitig bewandert. Und vielleicht hat er versucht, Sachen da drin zu verpacken. Ja, auf jeden Fall. Das Zitat sagt, jede Aufzeichnung wurde vernichtet oder gefälscht. Jedes Buch wurde neu geschrieben. Jedes Bild neu gemalt. Jede Statue und jedes Straßengebäude wurde umbenannt. Jedes Datum geändert. Und dieser Prozess geht Tag für Tag und Minute für Minute weiter. Die Geschichte steht still. Es existiert nichts außer einer endlosen Gegenwart, in der die Partei immer recht hat. Das ist ja genau das,
was wir letztendlich auch mit dieser Schlammflut-Hypothese hatten, ne? Dass vor 300 Jahren alle Aufzeichnungen, alles wurde, weißt du, so moderne Bücherverbrennung, alles wurde weggeschmissen, alles wurde neu gemacht. Und der Gewinner schreibt die Geschichte genau so, wie er es möchte. Das sehen wir ja teilweise zum Beispiel auch im alten Ägypten, wo dann einfach irgendwelche Pharaonen ihre Zeichen auf Sachen gesetzt haben und die sozusagen okkupiert haben und in ihrer Geschichte steht, dass sie die gebaut haben. Nur wir können heute nachvollziehen anhand von Datierung oder Datierungsmethoden, dass sie das eben nicht gebaut haben können, weil das gar nicht zu ihrer Zeit passt, ne? Und hier ist halt einfach die Frage, ich meine, es gibt so viele Sachen über die Pyramiden. Ich werde euch auch ein Video verlinken, wo das Ganze nochmal ein bisschen erklärt wird. Könnte die, was denkst du? Also ich gehe ja davon aus, dass es eine Zivilisation vor uns gab. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man etwas, wir bauen eine Struktur, in dem nicht nur der Erdumfang drin ist, sondern auch der Abstand von Erde zu Mond und von Erde zu Sonne, in dem unser Platz im Sonnensystem drin ist. Das Teil ist so nach Norden ausgerichtet, mit so wenig Abweichung, wie wir es heute selber nicht schaffen. Da wurden Steinblöcke verbaut, die mit einem Material, das wir heute bearbeiten können, da wurden 70 Tonnen, ich sage jetzt mal Sarkophage, in eine Pyramide eingebaut. Die müssen ja vorher eingebaut worden sein, weil durch die Gänge in den Pyramiden kriegst du die ja gar nicht durch. Es funktioniert nicht, die sind viel zu groß. Und ich kann mir vorstellen, dass die Zivilisation, die vor uns gelebt hat, einfach Sachen mit einer anderen Art von Technologie bewältigt hat. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, weil ich meine, die haben das ja, die haben die Pyramiden nachgebaut, die haben das Experiment gemacht und die Pyramide funktioniert wie eine Wasserpumpe, die aus Wasser elektrifiziertes Wasser macht, das durch die Granitkammern in Schwingung versetzt. Und dann kann man natürlich auch über Aufnahmen, die ihr auch in dem Video seht, das ich verlinke, sehen, dass sobald die Pyramide bei Regen mit Wasser gefüllt ist, eine ganz andere energetische Abstrahlung hat. So. Und wir sehen ja auch, dass Pyramiden von Südamerika über Ägypten bis nach China auf einer Linie, auf einer geraden Linie verlaufen, sowas wie vielleicht mal ein ehemaliger Äquator. Weil wenn wir die Erde, die hat ja eine Neigung von 23,5 Grad, sozusagen korrigieren würden und gerade richten, dann ist genau die Linie, der Äquator ist genau die Linie, auf der die Pyramiden liegen. Und es wäre ja nur klug, wenn man sowas wie freie Energie hat, das auf den Äquator zu bauen, damit sie natürlich in Richtung Nordpol und oder Nordhalbkugel und Südhalbkugel diese Energie verteilen. Super interessanter Shit. Kann jedem nur empfehlen, diese Dokumentation, die geht eine Dreiviertelstunde, sich mal wirklich reinzutun, weil die ist echt wild. Und es ist kein Fake-Shit, das sind Mainstream-Nachrichten. So.
Ja, und was natürlich auch komisch ist, ist ja, dass in keinen aus dieser Zeit irgendwie überlieferten Dokumenten oder generell Überlieferungen irgendwie der Bau der Pyramiden erwähnt wird. Aber auch nicht nur in Ägypten, sondern generell. Es gibt keine Kultur, die irgendwie diesen ausführlichen Bau der Pyramiden erwähnt. So, wo ich mir denke, Dicker, wenn du sowas gebaut hättest damals, sowas Epochales, ja, das hättest du doch, also es wäre doch überliefert worden, so alleine schon, wenn die sagen, ja, das wurde von Sklaven gebaut und da sind Millionen von Sklaven bei draufgegangen für den Bau über die Zeit, ja, als ob da nichts von übrig geblieben wäre, keine Überlieferung, aber nein, es gibt keine originalen Dokumente, die irgendwie aus, irgendwie, ja, übrig geblieben sind, die sagen, dass die dazu Ägypter kommt, wirklich die Pyramiden kommt, selbst gebaut haben.
Die Maya und die Azteken
komisch
selber in ihren Aufzeichnungen und Schriften oder in ihrem überlieferten Wissen sagen, dass sie diese Dinger nicht gebaut haben. Die waren schon da, als sie dort waren. Es wurde von den Göttern gebaut und sie haben diese nur bezogen. Und jetzt gehen wir mal nach China, weil in China gibt es unendlich viele Pyramiden. Viele Leute wissen das nicht, aber in China gibt es im über 200 dreistelligen Bereich, also mehr als 200 verschiedene Pyramiden. Und in China gibt es ein dickes, fettes Cover-Up-Programm. Diese Pyramiden, die sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Die sind für Teile der Bevölkerung nicht zugänglich. Und es gibt mittlerweile genug Material, das zeigt, dass China seine Pyramiden einfach mit Erdhaufen überschüttet und dann Bäume darauf pflanzt, wie sie es in Göbekli Tepe gemacht haben. Genau dasselbe. Sand drüber, Bäume drauf, that's it. Also irgendwas muss da sein, was versteckt werden soll. Entweder vielleicht, damit unsere Weltwirtschaft nicht zusammenbricht oder damit die Religionen nicht zusammenbrechen. Aber wie George Orwell das schon gesagt hat, vielleicht gab es mal irgendwann einen richtig, richtig dicken, fetten Krieg, wie zum Beispiel in der Mahabharata beschrieben, einen Atomkrieg, kann man dort nachlesen, sogar mit den Auswirkungen am Menschen, die sie dort ganz genau beschreiben, die dieselben sind, was die wir zum Beispiel in Tschernobyl oder so gesehen haben. Und dass vielleicht einfach das ein Machtkrieg war, und einfach ein komplettes Wissen, eine komplette Welt ausgelöscht würde, um eine neue Art von Geschichte zu schreiben.
Ja, bevor wir jetzt aber nach China gehen, will ich erstmal den Schwurbel um George Orwell noch ein bisschen anheizen. So, das Ding ist, der Roman hier 1984, den hat er geschrieben 1946 bis 1948. So, der ist erschienen im Juni 1949. So, wann ist George Orwell gestorben? Am 21. Januar 1950. Das heißt, circa ein halbes Jahr, nachdem dieser Roman erschienen ist. Angeblich natürlich an Tuberkulose offiziell. Was aber zu der Zeit natürlich ein einfacher Grund war. Sagen wir mal, wenn wir jetzt jüngst zurückgucken auf Corona, so, da ist auch jeder, der irgendwie mal mit Corona infiziert war oder Corona hatte und dann aber trotzdem vielleicht vom Bus überfahren wurde, war ein Corona-Toter. So. Jetzt sag mir, so weißt du, nachher haben die, weil der zu viel Facts gespittet hat, nur gut verpackt in seinen Romanen und in seinen Essays und so, oder haben die den einfach auch umgelegt und haben gesagt, ja Bruder, ist ja eh gerade Tuberkulose Pandemie oder Epidemie, keine Ahnung. Der ist an Tuberkulose gestorben, Dicker.
Das Ding ist
halt ja einfach, ein gerechtfertigter Grund.
Der ist ja nur 46 Jahre alt geworden. Und Tuberkulose war zu der Zeit, in der er gestorben ist, nichts, was man hätte behandeln hätte können. Weißt du, was ich meine? Also, dass der an Tuberkulose gestorben ist, kann ich mir nicht vorstellen, weil es einfach zu einem Zeitpunkt war. Ich meine, der ist vor dem Ersten Weltkrieg geboren und nach dem Zweiten Weltkrieg gestorben. Ich glaube, das, was er dort geschrieben hat, also 1984, ist ja eins der Hauptbücher, sagen wir mal, der Freiheitsbewegung und der alternativen Medien. Darauf beziehen sich ja viele sehr, sehr oft, weil es einfach viel zu gut in die Zeit passt, in der wir leben. Es hat aber auch in die Zeit gepasst, in der er gelebt hat. Ja? Jeder, der was gegen das System gesagt hat oder gegen Churchill oder irgendwas, der ja einfach gemeint hat, jo, habe ich ja auch in der letzten Sendung gesagt, wir wollten diesen Krieg, ne, der ist dann halt einfach um die Ecke gebracht worden. Ich finde das halt super krass, weil dieses Buch fast alle Probleme unserer heutigen Gesellschaft nicht nur aufzeigt, sondern auch sehr gut beschreibt. Also.
Ja, naja, zumal das Ding ist halt, damals waren halt die, sag ich jetzt mal, das einfache Volk auch nicht so gut aufgeklärt. So, ne? Einfach weil es die Medien und alles nicht hergegeben haben. Das heißt, blöd gesagt, wenn es da hieß in der Zeitung oder irgendwo, jo, der ist gestorben an Tuberkulose.
Genau.
So. Es war nicht nachverfolgbar, so die Leute haben keine Fragen gestellt. Die hätten auch schreiben können, der ist an Herzinfarkt, an Herzstillstand, an wurde vom Bus überfahren, ja, ja. Irgendwas. Ja, ja,
also klar, so, das Informationszeitalter, in dem wir heute leben, ist natürlich ein ganz, ganz anderes. Aber ja, lasst euch das einfach mal durch den Kopf gehen, guckt euch mal die Doku an und ihr könnt uns gern auf unseren gesperrten Accounts auf Social Media Kommentare schreiben. Lul. Ich habe übrigens eingerichtet, dass wir auch bei Spotify neben Bewertungen auch Kommentare haben können, da 80% unserer Hörer uns über Spotify hören. Schreibt uns auch gern Nachrichten da. Wir sehen das. Gehen wir mal kurz nach China. Ganz kleiner anderer Schwobel. Ich habe ein Video gefunden von einem amerikanischen YouTuber. Und der hat von einem Freund berichtet, der in China war und die große chinesische Mauer besucht hat. Und da haben sich ein paar sehr interessante Dinge rausgestellt. Wenn man nämlich mal über die chinesische Mauer recherchiert, findet man auch nicht, wer die gebaut hat oder irgendwas. Also allgemein Informationen und vor allem Facts über die chinesische Mauer zu finden, ist nearly impossible. Also es funktioniert einfach nicht, da gibt's nichts darüber. Und das Einzige, was man, wenn man Fotos oder nach Fotos sucht, das Einzige, was man wirklich von der chinesischen Mauer findet, sind die Abschnitte, die für die Touristen zugänglich gemacht wurden bzw. zugänglich sind und dementsprechend auch renoviert und neu aufgebaut wurden. Problem ist aber, dass die chinesische Mauer 2000 Kilometer lang ist. Es ist das 21.000 Kilometer lang ist. Das Teil geht quer durchs Gebirge und hier haben ein paar Leute Fotos gemacht und das ist sehr, sehr interessant, weil die chinesische Mauer ist nicht von der chinesischen Seite begehbar, sondern von außen begehbar. Und ich sage mal, diese Mauern, also diese, man nennt das halt so, so diese Schlitze, wo man damals Pfeile oder andere Sachen durchgesteckt hat, um auf die andere Seite zu schießen, die gucken auch nicht nach außen, also weg von China, sondern in China rein. Nun brüsten sich die Chinesen und auch die Weltgeschichte damit, dass das die große chinesische Mauer ist. Aber wenn die Mauer von außen begehbar ist und von außen nach innen schießt, dann ist die Mauer ja nicht dafür gemacht, damit keine Leute nach China reinkommen, sondern vielleicht ist die Mauer gemacht worden, damit keine Leute aus China rauskommen. Was sagst du? Also ich meine, du hast das Video ja auch gesehen. Ich fand das super, super interessant tatsächlich, weil das ist ein Punkt in unserer Geschichte, der weder beleuchtet noch irgendwie recherchiert ist oder gut archäologisch aufgearbeitet.
Das Ding ist, man muss sich ja erstmal in Gedächtnis rufen. So, die chinesische Mauer ist ja eins von den 7 Weltwundern. So. Sind ja nicht umsonst die Weltwunder. So. Warum sind es Wunder? Weil man sich nicht genau erklären kann oder es keine genauen Überlieferungen gibt, wie die Dinger gebaut wurden und es deswegen wie ein Wunder wirkt, dass die existieren. So. Das heißt, wenn man nicht weiß genau, wann, warum, wie die gebaut wurden, von wem, weil, Bruder, klar, man sagt, die chinesische Mauer wurde in der Ming-Dynastie gebaut, so. Ja, wir sagen auch, dass die Pyramiden von den alten Ägyptern gebaut wurde. So, ne? Kannst du auch nicht beweisen. Aber dadurch, dass es halt ein Wunder ist, dass das überhaupt existiert, dass so eine Bauwerke existieren, woher soll man wissen, für was die mal gedient haben, beziehungsweise für was die ursprünglich gebaut wurden? Für was sie später genutzt wurden, ist eine andere Sache. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Chinesen es natürlich auch als Verteidigungswall oder so umfunktioniert haben und genutzt haben. So, klar. Aber wenn die es nicht selber gebaut haben sollten, dann hat es ursprünglich ja mal einen anderen Zweck gehabt. Und das sieht man ja in den Strukturen, wie es gebaut wurde und wie es theoretisch auch funktionieren könnte, wenn man mal von der gemeingeläufigen Annahme weggeht, ist halt, ja, man, also wie gesagt,
ich finde es halt super interessant, weil genau wir weder wissen wann die gebaut wurde, noch wer die gebaut hat. Wir wissen aber, dass es nicht die chinesische Mauer sein kann, weil ansonsten wäre sie von der chinesischen Seite aus begehbar. Und auch zu verteidigen. Sie ist aber von außen begehbar und zu verteidigen. Und das ist ein super interessantes Ding. Ich glaube, da wird wahrscheinlich das World Economic Forum, also der WEF, wieder mal was dagegen haben, dass das aufgearbeitet wird. Aber das wäre eine Sache, da hätte ich Bock drauf, da mal ein bisschen mehr reinzugehen. Problem ist aber, du findest nichts. Fucking nichts. Nicht mal irgendwie auf chinesischen Seiten, das irgendwie ins Englische übersetzt. Du findest nothing dazu, warum das so ist, oder auch über die nicht renovierten und nicht aufgearbeiteten Teile, wo man halt ganz klar sieht, dass das auch zwei Baualter sind. Unten sind viel, viel präzisere und größere Steine als die, die oben drauf sind. Einfach, ja, super, super interessant meiner Meinung nach. Aber vor wem?
Ja, man muss sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, dass es genauso wie die Pyramiden, Dicker, wie sollen Menschen zu der damaligen Zeit in der Lage gewesen sein, eine fucking Mauer zu bauen, die 21.000 Kilometer lang auf. Ist, Digga. 21.000 Kilometer, ja, Selami, wen wollt ihr ficken? Das ist einfach die halbe, ja,
halt immer um die halbe Welt
rum. So, wen willst du ficken? So, also, wie sollen die sich denn damals vermeintlich ohne GPS, ohne Funktechnologien, ohne überhaupt irgendwie miteinander kommunizieren können, wenn nicht ja. ein Jadak von Dorf zu Dorf gelaufen ist. Ein Bote, ja? Wie sollen die sich so koordiniert haben, dass die eine zusammenhängende Mauer über 21.000 Kilometer gebaut haben?
Kilometer,
mit damaligem Stand der Technik.
Wo die gebaut ist, die ist ja in Gebirgszüge reingebaut. Da geht's auch mal um Höhenmeter, Überbrückung von 100 bis 500 Höhenmetern. Die einfach im Zickzack hoch und runter, links, rechts einfach überbrückt. Das ist geisteskrank. Dafür hättest du ganze Berg. Nee, genau, das meine ich ja.
Die ist ja auch nicht aus Pflastersteinen gebaut. Die
Sache ist, dafür hättest du ganze Berge roden müssen, damit du das Material dort hochbringst. Dafür hättest du ganze Bergkuppen begradigen müssen, damit die Mauer dort hält. Wen willst du ficken? Haben die einen Esel, die können ja nicht einen Esel vor einen Karren gespannt haben. Und dann haben sie einen Berg abgeschnitten, weißt du, was ich meine? Also ich glaube, die chinesische Mauer ist wahrscheinlich fast genauso alt wie die Pyramiden, Alter. Das Teil ist, das ist einfach zu, oder älter.
Oder älter, oder jünger, aber auf jeden Fall safe. Nein, nicht aus den Zeitaltern, die wir.
Genug mit Schwurbel, denken, wir verlinken euch ein Video. Kommen wir jetzt werden. Zu aktuellen politischen News. Wir müssen übrigens diese Woche noch eine Sendung aufnehmen, weil Jirinho und Mikey Urlaub machen. Und wir werden natürlich euch nicht ohne eine Sendung vertrösten. Wir werden eine kleine Special-Sendung aufnehmen, eine relativ kurze, weil in der Zeit, in der ich mit Jirinho ins Studio gehe, Texte schreibe, und einige Deutschrapper nass machen werde. Keine Zeit. Einfach keinen Bock auf euch, so einen Podcast aufladen. Also deswegen.
Haben wir keinen Bock auf
euch. Ja, Zelensky droht in Brüssel, NATO-Beitritt oder die Ukraine wird sich atomar bewaffnen. Ja, ich zitiere ganz kurz aus dem Spiegel. Zelensky drohte indirekt mit einer Wiederbewaffnung seines Landes mit Atomwaffen. Sollte es nicht Mitglied der NATO werden können, welchen Ausweg haben wir? Entweder wird die Ukraine Atomwaffen haben oder wir müssen in irgendeiner Allianz sein, sagte er und ergänzte, dass er außer der NATO keine funktionierenden Allianzen kenne. Der Westen solle nicht glauben, dass die Ukraine einen zweiten russischen Angriff auf Kiew hinnehmen werde. Vorher werde man sein Atomwaffenarsenal, auf das man seit Beginn der 1990er Jahre freiwillig verzichte, erneut aufbauen. 2001 gab die Ukraine ihre letzte Nuklearwaffe ab. Der Offizielle mit Spezialgebiet Waffenbeschaffung sagte in geschlossener Runde, wir haben das Material, wir haben das Wissen. Wenn es die Anordnung gibt, brauchen wir nur wenige Wochen bis zur ersten Bombe. Der Westen solle weniger über Russlands rote Linien, anstatt vielmehr über unsere roten Linien nachdenken. So die Warnung eines ukrainischen Offiziellen. Und da frag ich mich, wann der Westen diese Irren in Kiew, die er selbst erschaffen hat, endlich stoppt. 12 Jahre lang hat die Ukraine auf den Donbass geschossen, hat rote Linien überschritten, hat russisches Territorium beschossen. Ja? Und das ist halt sehr, sehr wichtig, weil viele Leute wissen nämlich nicht oder haben den Zusammenhang nicht kapiert. Zelensky hat am 19. Februar 2022 auf der Münchner Sicherheitskonferenz unter dem Applaus der westlichen politischen Prominenz damit gedroht, die Ukraine nuklear zu bewaffnen, was einer der Gründe dafür war, meiner Meinung nach, dass Russland 5 Tage später militärisch dort eingeritten ist. Wenn du auf einer internationalen Sicherheitskonferenz sagst, wir werden uns atomar bewaffnen, jo, und die Ukraine fest kein NATO-Mitglied ist. Und darauf haben sich die Russen und die Amerikaner geeinigt. Und jetzt soll die Ukraine NATO-Mitglied werden und sich atomar bewaffnen. Dann ist absolut klar, dass du da reingehst. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wir beide machen eine WG und neben uns zieht einer ein. Und der klingelt bei uns immer nachts und am Tag und sonst was. Der terrorisiert uns. Wir denken uns, alles klar, Dicker, wir machen Klingel einfach aus. Fick auf den Bastard. Ja? Und dann werden unsere Scheiben eingeschmissen. Unsere Tür wird eingetreten. Und irgendwo, weil wir keine Fenster und keine Türen mehr haben, hören wir dann, dass der irgendwann auf der Straße telefoniert und sagt, ja, Digga, heute hole ich mir Waffen, heute fick ich die. Natürlich reite ich bei dem Bastard als erstes ein, mach den kurz und klein, damit genau das nicht passiert. Ne? Und Selenskyj hat jetzt auch voller Verzweiflung letztendlich, also er hat ja einen Siegesplan gemacht. Wir haben ja einmal von einem Friedensplan geredet, ne? Aber Selenskyj ist nach Amerika gereist und nach Europa und sein Siegesplan wird vom Westen abgelehnt und da hilft auch Selenskyjs Drohung mit atomarer Bewaffnung der Ukraine nicht, weil ich glaube nämlich, dass unsere Politiker bis zu einem gewissen Punkt verstanden haben, dass mit der Änderung der Atomdoktrin Russlands eine Linie erreicht ist, dass wenn sie Kiew mit Waffen, mit Langstreckenraketen oder auch mit atomaren Sachen versorgen, Russland direkt sagt, das ist Kriegsbeteiligung, weil Kiew drückt zwar auf den Knopf, aber die Daten, wo die hinfliegen müssen, GPS-System, Satelliten und alles, auch wie die gebaut werden, das hat alles der Westen gebaut. Auf jeden Fall ist der halt in die USA, ne, gereist, absolutes Fiasko. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, hat gesagt, dass die US-Regierung letztendlich davon ausgeht, dass Kiew sich an den Gedanken gewöhnen müsse, Russland territoriale Zugeständnisse zu machen. Also, der Wichser reist einfach nach Amerika oder nach Europa, macht einen Siegesplan, sagt, gib mir mehr Waffen, gib mir mehr dies, gib mir mehr das, ansonsten machen wir unsere eigene atomare Sache. Und die sagen, Digga, du hältst jetzt mal ganz ruhig den Ball flach und du wirst wahrscheinlich ein paar Gebiete abgeben müssen. Und auch in Brüssel hat er deutliche Ablehnung gekriegt, weil er hat beim EU-Gipfel damit gedroht, die Ukraine nuklear zu bewaffnen, wenn das Land nicht sofort in die NATO eingeladen wird. Also seit wann wedelt der Hund zum Schwanz? Ja, das Erste. So. Und am Abend des gleichen Tages ist er, und auch das verlinke ich, damit wir wieder nicht wegen Falschmeldungen, es sind offizielle westliche Medien, am selben Abend des gleichen Tages hat er zurückgerudert und behauptete, nicht von der Anschaffung von atomaren Waffen gesprochen zu haben. Weiß nicht, ob der Typ sich noch irgendwie selber sieht. Aber
ich glaube, der Typ sieht sich von Anfang an nicht selber. Der sieht irgendwie nicht. Das habe ich von Anfang an gesagt, der sieht keine klaren Bilder. Also, wie gesagt, du legst dich mit Russland an, wunderst dich dann, dass Russland dir ein bisschen Gegenwind gibt. So, und dann, weil du verträgst schon diesen Gegenwind nicht, dann versuchst du noch irgendwie mit dem Westen zu koalieren und die zu erpressen, mehr oder weniger, sodass die auch ungewollt teilweise Staaten zu Kriegsbeteiligten werden. Und dann wunderst du dich, dass keiner mehr Bock auf dich hat. Und
das ist ja das Problem, was die Amerikaner haben. Dasselbe Problem, das haben sie mit den Taliban, ja, das haben sie mit der Hisbollah, das haben sie mit dem IS und jetzt haben sie es halt einfach mit der Ukraine. Die erschaffen sich ihre eigenen Marionetten, stürzen Regime, pushen die und dann gerät die Scheiße außer Kontrolle. So.
Boah, guck mal, ich schwurbel dir jetzt mal einen richtigen Schwurbel hin. Bruder, was ist... Nehmen wir mal von aus, Selenskyj ist wirklich eine westliche Marionette und der ist nur da, um das Ding unnötig in die Länge zu ziehen. So. Was ist, wenn in Wahrheit dieser ganze Ukraine-Krieg weil nur eine aufgesetzte Scharade ist und in Wahrheit gerade irgendwo anders die übelsten Vorbereitungen passieren, um irgendwo anders die Bombe platzen zu lassen. Und alle konzentrieren sich darauf und der Bastard ist nur dazu eingesetzt worden, um halt so viel Zeit wie möglich und um so viel Aufmerksamkeit wie möglich dahin zu ziehen. Und in Wahrheit sind woanders
also
gerade.
Also prinzipiell kann ich mir
Dinge
tatsächlich vorstellen, dass die Ukraine natürlich dadurch, dass es einfach nur ein Vasallenstaat ist, also der durch, ich meine, es war ja eine False Flag Attack der Maidan, die Regierung wurde gestürzt, dann wurde jemand eingesetzt, der Amerika treu sein sollte, es aber nicht war. Dann ist ein Schauspieler, Zelensky ist ein Schauspieler, ein Komiker, ja, dorthin gesetzt worden, der seit offiziell dem 1. Mai dieses Jahres eigentlich kein Präsident mehr ist, auch nach ukrainischem Recht. Und ich glaube, die haben den eingesetzt, damit die NATO weiter an Russland rankommt. Ich glaube, die haben aber nicht damit gerechnet, wie und wann Russland reagieren wird. Dann haben sie halt versucht, durch Sanktionen Russland klein zu kriegen, aber selbst die UNO und die westlichen Medien, wie ich im letzten Podcast besprochen habe, sehen, dass das den Russen gut getan hat. Und jetzt sind die so mächtig, die bauen ihre eigenen Flugzeuge, die bauen ihre eigenen Waffen, die bauen alles ihrer Kriegsmaschinerie selber und die sind nicht dumm, die sind hochqualifiziert, haben China auf ihrer Seite und haben Afrika auf ihrer Seite. Das wird eklig. Und ich hoffe, dass Europa so klug ist und sich nicht weiter manipulieren lässt und einfach sagt, Leute,
und sich da raushält.
Manipulieren lässt und sich da einfach raushält und das merkt. Also ich glaube, wir als Normalbevölkerung, wir checken das ja, aber unsere Politiker sind ja auch nur eingesetzte Marionetten und du kommst ja, guck mal, wenn du heute kritisch bist, ist auch damals so, egal zu welcher Zeit, konservative Leute werden immer konservative Leute einstellen, ja. So jemand wie dich und mich wird nie jemand in eine Firmenführung lassen. Niemals. Oder eine politische Führung. Weil wir uns von denen einfach nicht bestechen oder unter Druck setzen lassen würden. Wir würden einfach sagen, Digga, das ist nicht gut fürs Volk. Ich rufe mal bei Ali an. Der fragt mal seine 1500 Brüder und die werden dir alle sagen, ist scheiße. Ist alles scheiße. So, ja. Und es ist einfach eine Politik, die gegens Volk gemacht wird. Wie zum Beispiel auch unser nächster Artikel, die NATO will ein neues Hauptquartier in Rostock eröffnen. Aha. Also, NATO-Stützpunkt Deutschland, Ostsee. Ostsee, Kontrolle, St. Petersburg, Teil der russischen Marine liegt dort. Das gleiche haben sie ja auch im Schwarzen Meer probiert. Hat nicht funktioniert. Jetzt probieren sie es hier. Denn laut Medienberichten will die NATO noch im Oktober diesen Jahres ein neues Hauptquartier, Digga, in Rostock eröffnen. Und das wäre ein eindeutiger Bruch des 2+4 Vertrages, in dem die deutsche Wiedervereinigung geregelt wurde. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Unsere Medien reden fast gar nicht darüber, aber sie dementieren es auch nicht. Denn die Ostsee-Zeitung schreibt, ich zitiere, dafür werden Soldaten aus allen Anrainerstaaten an die Warnow versetzt. Zudem soll auf dem Gelände ebenfalls ein Stützpunkt für die NATO entstehen, eine Logistikbasis für das Bündnis vom sogenannten Deployment Hub. Sollen Soldaten und Vorräte, Munition und Kampffahrzeuge jederzeit und schnell verlegt werden können, insbesondere ins Baltikum und nach Skandinavien, die sich ja eine Grenze zu Russland teilen. So, die Errichtung dieses NATO-Standortes, meiner Meinung nach und auch der von Experten, ist ein klarer Bruch des 2+4 Vertrages, in dem die deutsche Wiedervereinigung geregelt wurde. Und in Artikel 5 des Vertrags wird der Abzug der sowjetischen Streitkräfte aus der ehemaligen DDR geregelt und auch, dass auf dem Gebiet der DDR niemals ausländische Streitkräfte stationiert werden dürfen, sondern nur Kräfte der Bundeswehr. Am Ende von Artikel 5 Absatz 3 des 2+4 Vertrages heißt es ganz unmissverständlich: Ausländische Streitkräfte und Atomwaffen oder deren Träger werden in diesem Teil Deutschlands weder stationiert noch dorthin verlegt. Mittlerweile laufen ja Waffenlieferungen durch Ostdeutschland in Richtung Polen oder andere. Also das ist ja schon ein kleiner Bruch des 2+4 Vertrages. Aber welche Folgen könnte das haben? Und das ist halt relativ schwierig. Also was denkst du? Was könnte passieren, wenn dieser 2.4 Vertrag jetzt offiziell gebrochen wird, da Russland ja immer noch Teilhaber dieses Vertrages ist? So.
Naja. Also das Ding ist, ich glaube, die würden anfangen, natürlich mit Warnschüssen, so erstmal so sagen, so ey, Jungs, entweder ihr baut das Ding wieder ab oder es knallt. So, und dann kann ich mir halt vorstellen, dass die dann halt ja versuchen, über Nachbarländer an diese deutsche Grenze ranzukommen. Oder natürlich den direkten Weg über die Ostsee suchen, indem sie dann zum Beispiel über Litauen oder so rangehen, also über das Baltikum. So. Was man dazu sagen muss, es klingt mir schon wieder nach einem sehr längerfristig geplanten Manöver, weil Kumpel von mir geht nächstes Jahr für ein halbes Jahr nach Litauen auf groß angelegte Militärübung, NATO-Übung. So. Das heißt, die verfrachten schon mal unter dem Vorwand einer Übung mehrere tausende Soldaten nach oben ins Baltikum. Aus Angst wahrscheinlich, dass der Russe, wenn das da in Rostock wirklich passiert, übers Baltikum versucht halt an, naja, Richtung Rostock halt zu krass, gehen.
Weil wir sehen, oder was in generell der Ukraine passiert Ostdeutschland ist.
Zu gehen.
Und Russland hat gesagt, hier ist Stopp. Und jetzt einen NATO-Stützpunkt in die Ostsee zu verlegen, ich weiß nicht, ob unsere heutigen Politiker ihre eigenen Gesetze nicht kennen, ihre eigenen Verträge nicht kennen. Klar, die haben sie nicht gemacht, aber die sind geschichtlich aufzuarbeiten. Wenn du in so ein Amt einsteigst, bin ich ganz fest der Überzeugung, dass du dich mit Verträgen und Geschichte und der Arbeit der Menschen vor dir beschäftigen solltest. Ich finde es absolut heikel, weil das Einzige, um nach Russland einzureiten, ist halt die große Ebene zwischen Berlin und Moskau. Ne? Durch die Berge brauchst du nicht. So, das ist alles Schwachsinn. Und es wurde immer wieder probiert, die Engländer, die Amerikaner, die Franzosen, die Deutschen, jetzt gehen wir mal ganz weit zurück, haben immer auch die Zaren damals immer versucht, Russland zu ficken und haben es nie geschafft. Aber Russland könnte zum Beispiel die Anerkennung des 2+4-Vertrages zurückziehen. Da gibt es eine Möglichkeit, dass Grenzen der ehemaligen DDR dann wieder russisches Gebiet sind. Und dann geht's hier aber richtig rund, mein Freund. Ja? Also den Russen das Baltikum zuzumachen, weil du kommst ja aus der Ostsee nur über den Nord-Ostsee-Kanal raus. Und damit die Flotte dort lahmzulegen, plus eine Stationierung von allen Anrainerstaaten, wo ein Kumpel von uns zu einer groß angelegten NATO Übung geht, zeigt mir safe, dass da was vorbereitet wird. Da wird 110% was vorbereitet. Aber die Russen werden da auf jeden Fall nicht mit sich ficken lassen. So, bevor wir zum Ende kommen, die BRICS-Staaten denken über eine Alternative zum Dollar da. Ne? Also sie arbeiten an der Schaffung einer Alternative zum Dollar als Handels- und Reservewährung. Vom kommenden BRICS-Gipfel, denke ich mal, ist kein Durchbruch zu erwarten, aber es wird langsam sichtbar, in welche Richtung irgendwie die Reise geht, der Staaten, die sich dort zusammengetan haben, weil die USA ihre Währung einfach über die letzten Jahrzehnte zu einer Waffe gemacht haben, mit der sie immer mehr Länder bekämpfen. Und ich denke, dass deswegen auch auf der Welt der Wunsch wächst, die Dominanz des Dollars loszuwerden. Der Artikel dazu ist relativ lang und interessant, aber mit Girinho fast nicht aufzuarbeiten, weil den hätte er dafür lesen müssen. Und dafür hat er weder Lust noch Zeit gehabt. Dann kommen wir aber zum letzten Thema.
Ja.
Und das ist der Westen, Moldawien, Georgien und Armenien zu den nächsten Fronten gegen Russland machen möchte. Ein sehr großes Auge liegt dabei aktuell auf Moldawien und Georgien, weil es dort in nächster Zeit zu Wahlen kommt. Und ich bin der Meinung, dass die westlichen Länder tatsächlich einen Bogen des Hasses um Russland irgendwie legen. Durch Täuschung und direkte Erpressung oder Bestechung versuchen die Nachbarstaaten von Russland wegzuziehen. Ne? Auch das Bild der Ukraine ist trauriger denn je. Ne? Was hat der Westen alles versprochen? Visumfreies Reisen. Am Ende wurde daraus ein komplettes Ausreiseverbot für Männer und die Auswanderung von vielen Millionen Menschen, die nicht zurückkehren wollen. Also eine komplette Entvölkerung. Ich kenne genug Frauen aus der Ukraine, die hier in Deutschland sind und hier arbeiten, weil ihre Männer und ihre Söhne nicht aus dem Land ausreisen können. Und mit sehr, sehr viel Geld und mit sehr, sehr viel Macht werden dort Politiker eingesetzt und Farbrevolutionen geplant, um mehr Feuer um Russland zu zünden. Ich bin der Meinung, das wird nicht funktionieren und ich hoffe auch, dass es tatsächlich nicht funktionieren wird. Verpisst euch?
Jo. Verpisst euch.